Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde. Schön, dass wir so zahlreich zusammen sind. Wir wollen uns durch ein erstes Musikstück auf den Gottesdienst einstimmen lassen, wollen akustisch und auch innerlich zur Ruhe kommen. Ja, herzlich willkommen zur Feier unseres Gottesdienstes. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des ewig lebenden Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was ist heutzutage noch sicher? Es gibt ja so das Sprichwort, das Amen in der Kirche. Das ist sicher. Und das kann ich bestätigen, auch wenn ich mal in fremden Ländern war. Das Amen in der Kirche ist sicher. Aber sind die Renten sicher? Ist unsere Gesundheit? Sind unsere Arbeitsplätze sicher? Unsere Freiheit? Unser Frieden? Ist unser Leben sicher? Wikipedia sagt zu dem Begriff Sicherheit, einen allgemeinen Zustand, der für Individuen, Gemeinschaften sowie andere Lebewesen, Objekte und Systeme frei von unvertretbaren Risiken ist oder als gefahrenfrei angesehen wird. Die Definition von Sicherheit. Also wenn wir das jetzt mal so ganz sachlich betrachten und auch vor dem Hintergrund, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt leben, dann kann man trotzdem sagen, wenn man diese Definition zugrunde legt, uneingeschränktes Ja kann man da wohl nicht geben. Kann keiner von uns geben. Und auch unsere persönlichen Erfahrungen zeigen das ja, beziehungsweise das aktuelle Geschehen in der Ukraine sowieso, dass es keine absoluten Sicherheiten gibt. Gottes Wort sagt zu diesem Thema in Sprüche 12 zum Beispiel, wer Gott missachtet, sucht Sicherheit an falscher Stelle. Denn nur wer mit Gott lebt, hat wirklich festen Halt. Und in Psalm 32 formuliert König David, als er Buße tut von seinen Sünden, bei dir bin ich in Sicherheit. Du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. Ja, ich möchte einladen zum Gebet. Wir wollen auch für die aktuelle Weltsituation beten. Und ja, ich lade ein zum Gebet und wer kann, möge dazu doch bitte aufstehen. Herr, wir danken dir, dass du uns ein fester Halt bist, dass du uns Schutz, Bewahrung und Sicherheit geben kannst, wo es niemand anders kann. Wir danken dir, dass du die Welt gemacht hast, dass du uns erschaffen hast, dass du uns als Gemeinde zusammengeführt hast, heute Morgen, aber auch insgesamt. Wir danken dir, dass du deinem Leib, deiner Gemeinde weltweit Sicherheit gibst und Kraft und Hilfe. Wir danken dir, dass du die Not siehst, und da auch Hilfe geben willst. Wir wollen dir das alles bringen. Wir wissen nicht, was wir davon halten sollen, wie es in der Ukraine zugeht und was da für ein Leid entsteht. Wir wollen dich bitten, dass du da eingreifst, dass du auch die Gemeinden segnest, die Christen in der Ukraine, alle Flüchtenden bewahrst und beschützt. Und dass du auch dafür sorgst, dass Frieden einkehrt, dass ein Umdenken stattfindet zu dem, wie du es möchtest, zu deiner Wahrheit, zu deinem Wort, zu deinen Werten, Herr. Schaffe du deine Veränderung in der Ukraine und in Russland und überall, wo jetzt so viel Leid ist, dass ja einfach deine Sicherheit da auch deutlich wird, deine Hilfe deutlich wird, deine Bewahrung deutlich wird. Wir loben dich als Gott, der das alles machen kann. Wir loben dich als unseren Herrn, als den Gott, der alles zusammenhält. Lob und Preis sei dir und wir danken dir, dass du dich darum kümmern wirst. Amen. Ja, nochmal herzlich willkommen, auch ganz persönlich, wenn jemand einen Gruß hat, sich zu Wort melden möchte, wenn ein Gast da ist, der soll sich besonders willkommen geheißen fühlen, aber der darf sich auch gerne zu Wort melden. Also sprich, Hat jemand eine Wortmeldung oder einen Gruß heute für uns? Dankeschön. Aus Hönisch war das. Habe ich richtig verstanden? Grüße aus der Gemeinde Hönisch. Herzlich willkommen. Ja, sonst grüße ich an dieser Stelle natürlich gerne unsere Geburtstagskinder, wobei da auch diesmal Kinder mit dabei sind. Wir haben nämlich Elisa und Jonte gratulieren können in der letzten Woche. Und bei den Erwachsenen waren es Enrico und Waldemar. Wünschen euch Gottes Segen für das neue Lebensjahr als ganze Gemeinde. Und ich habe für euch einen Vers aus Josua 1, und zwar den 9. Vers aus dem 1. Kapitel vom Buch Josua. Da steht: Sei stark und mutig, fürchte dich nicht und erschrecke nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst. Ja, jetzt wollen wir unser erstes gemeinsames Lied singen. Das ist gedichtet und geschrieben von einem kanadischen Evangelisten, der heißt Jack Stanikis und basiert auf dem Lied des Mose aus dem 5. Buch Mose. Und es bringt zum Ausdruck, wofür wir alles Gott ehren und anbeten können. Und das ist ja doch eine ganze Menge, wie wir wissen. Und ja, das erste Lied heißt also: Gott, gib Gott die Ehre, gib ihm den Ruhm.
Liebe Gemeinde, ich muss euch eine traurige Mitteilung machen. Und zwar ist unsere Irma ist letzte Woche heimgegangen zu unserem Herrn. Ihr habt das ja mitbekommen, Irma hat vor einigen Wochen einen Schlaganfall erlitten und an den Folgen dieses Schlaganfalls ist sie letzten Mittwochnachmittag verstorben. Wenn wir so mit Tod konfrontiert sind, dann ist Jesus Christus bei uns und er spricht zu uns: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Aus unserer menschlichen Sicht, da erscheint Tod als etwas Endgültiges, als ein Ende, aber das ist nicht die ganze Wahrheit, das ist nicht Gottes Sicht, sondern unser Glaube weiß, dass Christus immer in der Hand hält, völlig egal, ob ihr leiblicher Körper am Leben ist oder verstorben ist, ihre Seele ist bei ihm geborgen. Und das kann uns Trost schenken in dieser Situation. Die Irma ist in unserer Gemeinde aufgewachsen. Ihre Eltern waren Gründungsmitglieder, kann man sagen, unserer Gemeinde. Damals, als Irma als Kind in unsere Gemeinde gegangen ist, war die Gemeinde noch ganz anders als jetzt. Ihr müsst euch da so einen kleineren Hauskreis oder mittelgroßen Hauskreis vorstellen. Die haben sich damals Räume in der Nikolaischule angemietet und haben dann am Sonntag im Klassenzimmer ihren Gottesdienst gefeiert. Irma ist aufgewachsen in unserer Gemeinde, dann hatte sie eine Phase, wo sie selber gesagt hat, da habe ich mich von Glauben und von Jesus entfernt, da habe ich meine eigenen Wege gegangen, bin ich die Wege Gottes gegangen. Und dann im Alter, gar nicht so lange her, vielleicht 6, 7 Jahre, da hat sie wieder den Weg zu Jesus gefunden. Ich habe da immer so dieses Schlagwort im Kopf gehabt, die verlorene Tochter, ja, so wie der verlorene Sohn heimgekehrt ist zum Vater, so ist sie nach einem langen Weg, wo sie auch ohne Jesus gegangen ist, zurückgekehrt zu Jesus und hat sich ihm ganz anvertraut und die letzten Jahre auch im Vertrauen und Glauben an ihn gelebt. Jetzt in den letzten Tagen war sie bettlägerig, wurde immer schwächer, aber einige aus unserer Gemeinde haben sie besucht. Und das hat immer sehr, sehr gut getan. Ihr habt Bibeltexte vorgelesen, gesungen, mit ihr gemeinsam laut gebetet. Und da soll ich auch noch mal extra von der Familie sagen, dass das sehr, sehr gut war für Irma. Und die Familie bedankt sich herzlich bei uns als Gemeinde dafür, dass wir sie so begleitet haben auf den letzten Tagen und Wochen. Irma hat an Jesus geglaubt. Sie hat sich Jesus anvertraut und darum wird sie nimmermehr sterben, so wie es die Heilige Schrift sagt. Sie ist nicht weg oder tot in dem Sinne, sondern sie ist dort, wo sie immer sein wollte. Sie darf sehen, was wir glauben. Wir wollen jetzt gemeinsam eine Schweigeminute für Irma abhalten. In der Stille können wir an Momente denken, die wir mit ihr hatten, die schön waren, wo wir Gott dankbar für sein können. Bitte betet auch für die Familie, dass sie getragen werden, dass sie vielleicht auch ins Fragen kommen, nachdem Gott, der Tod und Leben in der Hand hält. Wir wollen in der Stille unserer Schwester, unserer heimgegangenen Schwester, gedenken und ich bitte euch dazu aufzustehen. Wir werden stille und ich schließe dann die Schweigeminute mit einem Gebet ab. Lieber Vater, wir danken dir für die gemeinsame Zeit, die wir mit Irma hatten. Ich danke dir, dass sie Teil unserer Gemeinde geworden ist, dass sie gerade auch am Ende ihres Lebens nochmal den Weg zu dir zurückgefunden hat, dass sie sich nochmal bewusst für dich entschieden hat und dass wir jetzt mit so tiefem Frieden sagen können, dass sie zu dir in die Herrlichkeit eingegangen ist. Wir danken dir für diese Hoffnung und wir bitten dich auch für ihre Familie, dass sie diese Hoffnung auch kennenlernt, dass sie vielleicht ins Fragen kommt über diese ganze Situation, dass sie nach dir fragen. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen begegnest, ihnen tröstest, dass sie aufmerksam werden auf dich, dem lebendigen Gott. Wir danken dir, dass du unser Geburt, unser Leben und den Tod in deiner Hand hältst, dass wir darin geborgen sind und dass auch wenn wir vieles nicht verstehen und manches vielleicht für uns traurig ist, doch wissen, dass du es alles gut und richtig machst. Wir danken dir dafür und wir loben und preisen dich. Amen.
Ja, an dieser Stelle gibt es ein paar Informationen aus unserem Gemeindeleben. Am letzten Sonntag hatten wir Jahresgemeindestunde. Alle Mitglieder waren, oder viele Mitglieder waren zusammen. Und da hatten wir unter anderem auch unsere Ältestenwahl abgehalten und wir können mitteilen, dass Klaus für eine weitere Amtszeit wiedergewählt und Heinrich erstmals in die Gemeindeleitung gewählt wurde. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für Ihren Dienst, viel Kraft. Sie sind beide gleich im zweiten Gottesdienst, denke ich. Ja, die Situation in der Ukraine, die Angst, das Leid, was wir so sehen und mitbekommen, ist groß und ja, die Situation in den Nachbarländern, wo die Flüchtenden dann landen, ist erschütternd, macht uns betroffen. Was können wir da tun? Wir können beten, jeder für sich, wir als Gemeinde. Das sollten wir nicht vernachlässigen. Und wir können natürlich auch ganz praktisch tätig werden, indem wir spenden. Es gibt eine Einladung vom Bund, von unserem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, die also im engen Austausch mit der Europäischen Baptistischen Föderation stehen, auch mit dem Baptistenbund in Polen, in der Ukraine, wo also auch Spendenkonten eingerichtet sind. Im Foyer an der Pinnwand habe ich das hingehängt, da könnt ihr euch gerne informieren. Auch die christliche Hilfsorganisation GAIN hat schon Hilfstransporte in die Ukraine auf den Weg gebracht und man kann da auch sich engagieren, indem man zum Beispiel neben Spenden auch Hygienepakete packt. Gibt es auch entsprechende Informationen. Wer das möchte, kann sich an Marlies wenden oder auch an mich, die man dann dahin schickt. Und direkt vor Ort, auch sehr interessant, gibt es ein Projekt, das habt ihr vielleicht schon in der Zeitung gelesen. Wenn nicht, hängt es auch an der Pinnwand. In Kirchlinzing gibt es eine private Initiative, wo also Ratsmitglieder, also Lokalpolitiker, jetzt heute morgen Abend einen Hilfstransport auf den Weg bringen. Und auch da kann morgen nochmal angeliefert werden. Sprecht da bitte Björn an, der hat da schon was hingebracht. Und wenn man also noch was zusammenstellen kann, Hygieneartikel, warme Kleidung, Handtücher, speziell Kindersachen, dann ist das sehr willkommen. Also das Material oder die Hilfsgüter gehen direkt an ein Kinderheim in der Westukraine. Also von der Grenze aus werden die dorthin transportiert. Es gibt da also einen Kontakt von der Kirchlintelner Jugendhilfeeinrichtung zu diesem ukrainischen Kinderheim. Also sehr direkter Weg. Wie gesagt, wer was zusammenstellen kann noch kurzfristig oder einkaufen kann, müsste das bitte aber morgen bis mittags bei Björn abgeben oder er holt es auch ab bei Bedarf und würde dann morgen Abend noch mit in den Transport gelangen können. Ja, wie gesagt, das Gebet ist natürlich das, was jeder kann und wo auch unser Gott da eine Wendung schenken kann und da können wir alle unseren Anteil zu beitragen. Ja, ansonsten lade ich ein nach dem Gottesdienst zur Missionskollekte. Unsere Missionare, die in Bremen tätig sind, der Bechner Mikai, Albert Kohn in Argentinien und Ulrike Müller in Bulgarien, die sind auf unsere Unterstützung angewiesen und sind auch immer sehr dankbar. Es gibt sogar einen aktuellen Rundbrief von Ulrike. Ich weiß nicht, wer den bekommt. Also wer Interesse hat, kann da auch mich oder Heinz gerne ansprechen. Dann leiten wir den gerne weiter. Wie gesagt, die heutige freiwillige Kollekte im Foyer an der Säule ist für diese drei Missionare bestimmt. Ja, nun wollen wir für diese Kollekte danken und natürlich auch die Kinder in den Kindergottesdienst verabschieden, die schon sich freuen auf ihre Stunde und die dann gleich in den Keller gehen. Wir beten gemeinsam und verneigen uns dazu. Herr Jesus, wir danken dir für unsere Kinder. Wir danken dir, dass du sie toll gemacht hast und dass sie unter uns sind. Wir danken dir, dass du sie auch segnen möchtest im Gottesdienst und auch segnen wirst im Kindergottesdienst und auch ihre Mitarbeiter. Bitte segne die Stunde. Lass ihren Glauben wachsen, so wie sie selber wachsen, dass sie auch wirklich immer einen stärkeren und festeren Glauben bekommen. Darum wollen wir dich bitten, dass du die Kinderstunde und die Kinder segnest. Wir wollen dich auch bitten, dass du die Kollekte segnest, die wir zusammenlegen, dass sie den Missionaren dient, dass sie auch dein Werk unterstützt, was du durch die Missionare in der Welt, in Bremen, in Bulgarien, in Argentinien vollziehst, dass das auch dazu dient, Herr. Wir legen es in deine Hand und wir danken dir dafür, für all deine guten Gaben und deine Segnung. Amen. Ja, wir wünschen den Kindern viel Spaß im Kindergottesdienst und wir wollen jetzt mit zwei Liedern Gott loben, ihm danken und übergebe an die Band.
Ja, als Eingangswort zur Lobpreiszeit möchte ich euch zwei Verse sagen aus dem Psalm 121, die ersten Verse, da heißt es: Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Als wir dieses Lied ausgesucht haben, das wir heute singen wollen, habe ich gedacht, was für ein tröstliches Wort das doch ist, gerade in diesen heutigen Zeiten, wo ja uns vieles ängstigt, uns vieles umtreibt, uns vieles Sorgen macht, wo wir aber doch wissen dürfen, dass Gott im Regiment sitzt, dass er die Fäden in der Hand hält und letztlich doch alles an ihm vorbei muss und ja, wir uns nicht fürchten müssen. Wir müssen das schon mit Sorge betrachten wohl und auch gucken, wo wir helfen können. Aber letztendlich können wir Gott das alles abgeben und in seiner Hand ist es gut aufgehoben. Er weiß, was er tut und das wollen wir bedenken in den Liedern und ihm dafür danken. Steht gern dazu auf, wenn ihr mögt.
Liebe Gemeinde, wir wollen uns heute mal mit einer vergessenen Kunst beschäftigen. Vergessen deswegen, weil diese Kunst nur noch von ganz wenigen Leuten beherrscht wird und auch in immer geringerem Maße. Das ist also deutlich abnehmende Tendenz. Sie ist vergessen. Es ist eine Kunst, weil wir das nicht natürlich können, sondern wir müssen es lernen. Du kannst es lernen, jeder von uns kann es lernen. Und es geht darum, immer besser zu werden. Eine Kunst hat man ja nie komplett gemeistert, sondern man versucht sich immer weiter zu verbessern und es zu steigern. Also jeder, der hier sitzt, kann noch was dazu lernen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist nirgendwo hoffnungslos. Das heißt, auch wenn du in dieser Kunst nicht gut bist, heißt es nicht, dass man sagt, gut, dann muss ich jetzt gar nicht mich mit beschäftigen, sondern man kann darin eben weiterkommen und darin lernen. Also eine vergessene Kunst, mit der wir uns heute beschäftigen. Und zwar ist es die vergessene Kunst des Zuhörens. Des Zuhörens. Schon im 19. Jahrhundert hatte Mark Twain, ein amerikanischer Autor, so das Gefühl, dass ihm niemand mehr so richtig zuhört, da in seinen New Yorker Kreisen, wo er damals gelebt hat. Und er wollte das mal so ein bisschen testen, ob da sein Eindruck stimmt. Und so kam er extra spät zu einer Dinnerparty, eine Stunde später absichtlich, und er klingelte an der Haustür und er machte die Gastgeberin auf und Mark Twain sagte: "Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, ich musste meine Tante noch liquidieren." Worauf die Gastgeberin sagte: "Ach, Herr Twain, das macht doch gar nichts. Schön, dass Sie da sind, kommen Sie rein." Da war Mark Twain klar: jawohl, meine These stimmte. Hier hört niemand mehr dem anderen richtig zu. Die Lage hat sich nicht gebessert. Auch in Deutschland, 21. Jahrhundert, ist es nicht gerade so, dass wir einander immer mehr und immer besser zuhören. Das hat auch durchaus Gründe, ja. Wir haben ein Radio, was permanent läuft. Der Fernseher läuft die ganze Zeit. Wir haben unser Handy, unser Smartphone, wo immer dieser Impuls ist, sobald irgendwie Stille ist, sobald irgendwie Ruhe ist, ich muss da ran und nochmal irgendwas gucken. Das führt natürlich dazu, dass diese Grundhaltung, die man braucht, um zuzuhören, nämlich einmal ruhig zu sein, einmal abzuwarten, nicht sofort irgendwas zu machen, dass das immer weiter abnimmt und daher auch die Fähigkeit, dem anderen zuzuhören. Und dann ist es ja so, dass das Reden irgendwie einem besser vorkommt. Ja, wer redet, der hat das Sagen. Wer redet, der ist irgendwie am Ruder. Und das wollen wir ja alle sein und darum reden wir. Und ja, reden statt zuhören ist dann das Motto. Die Bibel sieht es aber anders. Die Bibel weist uns in eine andere Richtung. Und zwar im Jakobusbrief, 1. Kapitel, Vers 19. Da sagt Jakobus das klipp und klar und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Jakobusbrief, 1. Kapitel, das ist der Vers, von dem wir heute ausgehen. Ich muss ihn noch mal suchen, wo hat er sich versteckt, der Jakobusbrief? Hier. Also 1, Vers 19, da sagt Jakobus: "Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet und noch mehr, bevor er zornig wird." Also Jakobus sagt hier, erst hören, dann reden. Nicht sofort lospreschen und dem anderen was erzählen und seine Meinung aufdrücken, sondern erstmal hören, was der andere denn überhaupt zu sagen hat. Schnell im Hören, langsam im Reden. Das klingt so ein bisschen wie eine Benimmregel. Ich stelle mir da so vor, dass irgendjemand zu seinen Kindern sagt: "Du, pass auf, wir haben heute Besuch, ja, der Pastor kommt. Ich möchte nicht, dass ihr so viel labert. Ja? Seid ruhig, hört zu und nur wenn ihr gefragt werdet, dann sagt ihr was." Also zuhören, nicht reden. Das klingt wie so eine Benimmregel für Kinder. Aber darum geht es hier nicht. Darum geht es hier nicht, sondern es geht um ein tiefgeistliches Prinzip. Jakobus möchte uns nicht erziehen in dem Sinne, dass er uns gute Manieren beibringen möchte, sondern er möchte uns lehren, im Glauben zu wachsen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es ist ein geistliches Prinzip, dass ich zuerst höre und dann rede. Ja, man kann sogar sagen, das Hören ist eine der, wenn nicht die wichtigste geistliche Fähigkeit, die es überhaupt gibt. Die Bibel, das Wort Gottes, kann für mich in meinem Leben nur dann fruchtbar sein, wenn ich es lese mit einer hörenden Haltung. Wenn ich daran gehe und sage, das ist Gottes Wort an mich und ich möchte jetzt einmal hören, was Gott mir zu sagen hat. Wenn ich das nicht tue, sondern das einfach nur gedankenlos an mir vorbeiziehen lasse, werde ich keinerlei geistliche Frucht erhalten. Wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen muss und ich bete, Gott, zeig mir, was ich tun soll, dann muss ich hören, um Gottes Stimme auch wahrzunehmen, um die richtige Weisung zu bekommen. Wenn ich das nicht tue, dann ist das alles umsonst, mein Gebet um Leitung. Also in der Beziehung zu Gott ist es unabdingbar, dass wir lernen zu hören. Auch im zwischenmenschlichen Bereich, wenn wir mit unseren Geschwistern oder Freunden, Familienangehörigen, wenn wir da kommunizieren, ist es wichtig zu hören. Denn Jesus sagt uns, das wichtigste Gebot ist, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und das beinhaltet, dass ich höre, was der andere denkt. Ich kann dich nicht lieben, wenn ich nicht weiß, was dir wichtig ist. Wenn ich nicht weiß, was du für Gedanken hast und was deine Meinung zu einem bestimmten Thema ist, dann kann ich nicht liebevoll darauf eingehen. Es ist nicht möglich. Also hören ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich das wichtigste Gebot, was Jesus uns gegeben hat, erfülle. Also ihr merkt, mitnichten eine bloße Benimmregel für Kinder, sondern geistliche Kompetenz, darum geht es hier. Hören ist eine wichtige geistliche Fähigkeit. Trotzdem fällt es uns schwer. Wir sind so gepolt, dass wir reden. Moment, wir warten kurz ab, bis hier die Fenster schließen. Ist euch ein bisschen kalt, oder was? Ja. Okay. Jetzt sind die Fenster zu, in 10 Minuten wird es wärmer. So lange müsst ihr durchhalten. Es fällt uns schwer, zuzuhören. Das ist irgendwie, wir sind so nicht gepolt. Wir wollen reden, wir wollen unsere eigenen Gedanken in die Welt bringen. Und wie gesagt, diese ganze Informationsflut, die wir haben, hilft auch nicht gerade, dass man besser hört, sondern es ist, man schaltet dann auf Durchzug, weil man einfach die vielen Informationen nicht aufnehmen kann. Und doch müssen wir Wege finden, wie wir zuhören lernen. Denn die negativen Folgen sind gravierend. Die sollten wir bedenken, wenn wir nicht lernen, zuzuhören. Wer immer redet und nicht zuhört, der bleibt einsam. Wer immer nur redet, der bleibt einsam. Entweder deswegen, weil die Beziehung, mit dem ich dann spreche, mit demjenigen, mit dem ich dann spreche, weil dann die Beziehung immer auf der Oberfläche bleibt. Ich höre ja nie, was er meint. Ich bin ja nie mit ihm wirklich im Gespräch. Ich verstehe ihn ja nicht wirklich, sondern ich erzähle ihm ja nur irgendetwas. Und das bedeutet, dass da zwar eine Beziehung da ist, kann man sagen, aber die ist ganz oberflächlich. Und sie wird nie dazu führen, dass ich mich nicht mehr einsam fühle, sondern es wird einfach nur die Einsamkeit wird bleiben. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass wenn ich nie zuhöre, sich Leute auch von mir abwenden und gar nicht nähere und engere Beziehungen mit mir haben wollen, weil die sagen, ja, der redet ja immer nur von sich und hört mir nie zu. Wer immer nur redet, bleibt einsam. Wer immer nur redet, der macht auch andere einsam. Denn wenn ich andere Menschen zutexte, begegne ich ihnen nie in der Tiefe. Und ich kann nie die Einsamkeit, die diese Menschen haben, durchbrechen. Sondern ich erzähle nur etwas, aber was ich erzähle, das berührt die gar nicht, weil ihre eigenen Anliegen gar nicht an mich herankommen. Darum, ja, es ist schwierig zuzuhören, aber es ist so wichtig, um tiefe, echte Beziehungen zu haben. Es ist so wichtig, dass wir unsere eigene Einsamkeit, die wir vielleicht manchmal fühlen, durchbrechen. Wir können das nur durchbrechen, wenn wir lernen, einander zuzuhören. Durch Zuhören durchbrechen wir die Einsamkeit. Indem ich verstehe, verbinde ich mich mit dem anderen. Wenn ich jetzt einfach nur etwas erzähle, ja, ich texte Luca voll und erzähle immer. Da ist keine Beziehung. Aber wenn ich höre, was ist Lukas Problem, was beschäftigt ihn gerade und ich verstehe das und ich sage dazu was und dann sagt er dazu was und dann erzähle ich ihm, was mich bewegt und er versteht das, dann haben wir eine tiefe Beziehung, dann haben wir eine Verbindung. Jesus hat einmal gebetet, das letzte große Gebet vor seiner Kreuzigung, da hat er gesagt, ich bitte, dass meine Gemeinde, meine Jünger eins sind. Herr, lass sie eins sein, so wie ich mit dir eins bin. Also das ist das Herzensanliegen von Jesus, dass wir als Gemeinde eine Einheit bilden. Aber wie kann das gelingen? Wie kann das wirklich passieren? Auch gerade in so schwierigen Situationen, wo zum Beispiel Corona es ganz unterschiedliche Meinungen gibt, ganz unterschiedliche Denkweisen. Wie kann da Einheit überhaupt möglich sein? Und der einzige Weg ist, dass wir lernen, einander immer besser zuzuhören und zu verstehen. Das bedeutet Einheit. Wir hören einander zu. Das ist übrigens tief biblisch. Das hat die Urgemeinde damals auch schon gemacht. Es gibt ein schönes Beispiel dafür in der Apostelgeschichte 15. Das Apostelkonzil, sogenannte Apostelkonzil. Da gab es einen großen Streitfall in der Gemeinde damals. Und zwar ging es um die Frage, wenn ich Christ werde und ich war vorher Grieche, also nicht Jude, muss ich dann die religiösen Rituale der Juden übernehmen? Ist das wichtig, um Christ zu sein, oder ist das unwichtig? Kann ich einfach so leben, wie ich früher als Grieche gelebt habe, nur eben, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe? Da gab es unterschiedliche Meinungen. Die Christen, die aus dem Judentum kamen, haben gesagt, nein, das gehört dazu. Jesus war Jude und Gott hat sich da am Sinai offenbart und ihr müsst diese Gesetze auch mithalten. Und andere haben gesagt, zum Beispiel Paulus, nein, das ist nicht relevant, diese Speisevorschriften und so weiter und so fort. Und da gab es Zoff. Was haben sie gemacht? Sie haben es gut gemacht. Sie haben gesagt, komm, wir treffen uns mal in Jerusalem alle zusammen und dann sprechen wir mal darüber. Und dann lesen wir da in Apostelgeschichte 15, wie der eine aufsteht und was erzählt, seine Meinung darlegt. Und dann steht der nächste auf und erzählt. Und die anderen hören ihm zu. Und am Ende kommt da so ein Beschluss raus. Und wenn man sich den mal anguckt, dann muss man sagen, das ist ein Kompromiss, der da rauskommt. Die haben nicht gesagt, die einen haben recht oder die anderen haben recht, sondern die haben gesagt, ja, wir verstehen, dass das für Juden komisch ist, wenn zum Beispiel frisches oder Fleisch gegessen wird, wo noch Blut drin steckt. Das war für die Juden damals ein Gräuel. Und da haben wir gesagt, gut, da müssen die Griechen den Juden entgegenkommen und sagen, nee, das machen wir nicht. Aber sich beschneiden lassen, das ist für die Griechen völlig abwegig. Da müssen die Judenchristen auf die Griechen zukommen. Ja, ein klassischer Kompromiss, der dadurch zustande gekommen ist, dass man sich gegenseitig zugehört hat, dass man verstanden hat, was dem anderen wichtig ist, warum er so denkt. Und dann wurde das zusammengefügt. Das ist Bibel. Das ist bibeltreuer Gemeindeleitung oder bibeltreue Gemeinde, wie Gemeinde gelebt wurde. Und lasst uns das übernehmen als Gemeinde. Lasst uns nicht diesen Stil in der Gesellschaft übernehmen, wo man gegeneinander pfeffert und dann ist der eine Feind und der andere ist noch böser und man hört gar nicht mehr zu, sondern lasst uns diesen biblischen Weg gehen, wo man sich sagt, okay, das ist jetzt eine Meinung, die ist für mich grotesk, die du hast. Ja? Aber ich möchte mich reinversetzen in deine Lage, in deine Lage. Ich möchte verstehen, warum du so denkst. Ja? Wenn wir mal das Beispiel Corona nehmen, das ist ja momentan das Zoff-Thema Nummer 1 in der Gesellschaft. Hier vielleicht auch ein bisschen, aber in der Gesellschaft vor allem. Dass man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also das Ganze nervt mich mit diesen Hygienevorschriften und so, dass man sagt, ja, okay, ich versetze mich mal in die Lage von jemandem, der 80 Jahre alt ist, der schwere Vorerkrankungen hat, der Asthma hat und der mit der realen Perspektive leben muss, dass wenn der Corona bekommt, stirbt. Ja, vielleicht statistisch 10% Chance. Ja, also 1 zu 10, dass du stirbst. Natürlich denkt der anders über Hygienevorschriften als jemand, der 19 ist und dem gesagt wird, ja, du kannst das bekommen, ist klar, aber es macht nichts. Ja, versteht ihr? Das sind völlig unterschiedliche Perspektiven. Der 18-Jährige sagt, Mensch, ich bin hier seit 2 Jahren mit irgendwelchen Vorschriften konfrontiert. Ich will jetzt mal mein Leben leben. Ja, ich kriege ja nur einen Schnupfen. Ja, warum machen wir das? Jemand, der 80 ist und vielleicht an Corona sterben könnte, sieht es ganz anders. Und wir müssen dahin kommen, dass wir, wo wir auch stehen, jetzt ob wir der 80-Jährige sind oder der 19-Jährige, dass wir es schaffen, uns in die Lage des anderen zu versetzen und zu verstehen, warum er so denkt. Und da werden wir merken, das ist auch nachvollziehbar. Ja, natürlich möchte ein 18-Jähriger sein Leben leben und natürlich möchte ein 80-Jähriger nicht an Corona sterben. Verstehen, darum geht es. Es geht ums Zuhören, ums gegenseitige Verstehen. Und das will gelernt sein. Und ich möchte nochmal das so auf den Punkt bringen, was wir da machen können, jetzt ganz konkret, um in dieser Kunst, in dieser vergessenen Kunst zu wachsen. Also es geht einmal zunächst, den Wert des Zuhörens zu erkennen. Das ist in unserer Gesellschaft ja überhaupt nicht als eine Kunst angesehen, sondern man sagt, wer redet, der hat das Sagen und je mehr du redest, desto mächtiger bist du und das ist toll. Wir müssen uns klar machen, dass das Zuhören eine große geistliche Kunst ist, die wir erwerben wollen, denn sie kann Einsamkeit durchbrechen. Meine eigene Einsamkeit, wenn ich lerne, anderen zuzuhören, entstehen tiefe Beziehungen und ich kann die Einsamkeit meiner Geschwister durchbrechen, dadurch, dass ich ihnen einmal wirklich begegne und verstehe, was ihnen bewegt. Wir müssen das als einen Wert erkennen. Auch können wir auch von der Bibel herkommen. Wir sind doch bibeltreue Christen. Da steht, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen zu reden. Sagt Gott in seinem Wort. Sagt er ja nicht ohne Grund. Also diesen Wert erkennen des Zuhörens. Und damit können wir dann anfangen und lernen, wenn wir mit jemandem sprechen oder wenn wir auf jemanden treffen, der eine gegenteilige Meinung hat, oder es muss gar nicht jetzt ein Konflikt sein, wenn wir einfach so mit ihm reden, dass wir lernen, die Gedanken meines Gegenübers wirklich nachzuvollziehen. Nicht nur die Worte so durch den Kopf laufen lassen, sondern einmal verstehen, warum kommt er zu solchen Schlüssen? Warum denkt er das so, wie er es denkt? Das versuche ich nachzuvollziehen. Dann versetze ich mich in seine Situation hinein. Überlege, was ist seine Lage? Wie würde ich reagieren, wenn ich in dieser Lage bin? Wenn ich vielleicht so eine Prägung hätte wie er? Oder wenn ich in so einer Notsituation wäre wie er? Oder wenn ich so eine Angst hätte, wie er sie hat? Wie würde ich dann reagieren? Also dieses sich hineinversetzen, zuhören, nachvollziehen, was er denkt und sich hineinversetzen. Auch versuchen, die Gefühle nachzuempfinden, die ja nun einfach mal da sind. Wenn jemand Angst hat, kann ich zwar sagen, ja, aus meiner Sicht ist das irrational. Okay, ja. Aber ich habe ja auch Situationen, wo ich einfach Angst habe, auch wenn sie vielleicht irrational sind, dass ich das nachempfinde. Also kurz gesagt, es geht darum, dass ich versuche, beim Hören in die Schuhe meines Gegenübers zu schlüpfen und einmal die Welt aus seiner Perspektive zu sehen. Das ist echtes, tiefes Zuhören, dass man wirklich den anderen versteht, weil man sich in seine Lage versetzt hat. Wir wollen das Abendmahl jetzt gemeinsam miteinander feiern. Und im Abendmahl, da feiern wir auch immer die Einheit der Gemeinde. Wir machen das nicht im stillen Kämmerlein, sondern wir machen das hier als Gruppe, als Gemeinde zusammen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir zusammengehören, dass wir eine Einheit bilden, dass wir einzelne Glieder an einem Leibe sind, wie Paulus das sagt. Also die Einheit der Gemeinde ist ein wichtiger Aspekt des Abendmahls. Das bleibt aber alles eine leere Floskel, wenn wir nicht einander zuhören, wenn wir nicht bereit sind, auch unsere eigene Meinung einmal beiseite zu schieben und uns auf den anderen einzulassen. Dann wird sich Jesu Herzenswunsch hier in Verden nicht erfüllen, dass wir eins sind. Wir wollen aber, dass er sich erfüllt und darum müssen wir lernen, aufeinander zu hören. Nur durch Zuhören schaffen wir eine Verbindung. Durch Zuhören schlüpfe ich in die Schuhe des anderen und so entsteht die Einheit, die Jesus sich wünscht. Darum sagt Jakobus, ich lese den Vers nochmal vor, denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet und noch mehr, bevor er zornig wird. Amen. Wir wollen uns einstimmen mit dem auf das Abendmahl. Wir wollen ein Lied hören. Mit Maske könnten wir es mitsingen, wenn ihr wollt. Und dieses Lied richtet unsere Gedanken aus auf Jesus Christus, unsere Mitte aufs Kreuz. Es stimmt, dass einst mein Retter starb. Das ist das, was uns als Gemeinde vereint, dass wir erlebt haben, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Lasst uns dieses Lied entweder hören oder hinter der Maske mitsingen. Es stimmt, dass einst mein Retter starb. Jesus Christus spricht zu seinen Jüngern: Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wer dieses Abendmahl einnimmt, der bekennt damit, dass Jesus Christus für seine Schuld gestorben ist. Das ist ein Bekenntnis, was für uns als Gemeinde sehr, sehr wichtig ist. Und wir bitten darum, dass das in dem Sinne ernst genommen wird, dass jemand nur von diesem Abendmahl isst, dann, wenn er dieses Bekenntnis auch von Herzen so mitsprechen kann und sagen: Ja, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens, ich habe ihm mein Leben übergeben. Wer das noch nicht kann, wer noch nicht diese Erkenntnis hat oder sagt, da möchte er noch drüber nachdenken, da ist er noch zu keinem Entschluss gekommen, den bitten wir einfach, den Abendmahlshelfern ein kurzes Zeichen zu geben, dann wird das Brot einfach so weitergereicht. Die Bibel mahnt diesbezüglich. Sie sagt: Wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir wollen auf die Einsetzungsworte von Paulus hören und stehen dazu auf. Der Herr Jesus in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dein kostbares Blut auf Golgatha vergossen hast. Wir danken dir dafür, dass du gestorben bist, damit wir leben dürfen. Und wir danken dir dafür, dass du uns zusammengestellt hast in diese Gemeinde, wo wir lernen dürfen, einander zu lieben und eine Einheit zu bilden, so wie du es dir gewünscht hast. Und wir wollen dich um Vergebung bitten an den Stellen, wo uns das nicht gelingt, wo wir zu dieser Einheit nicht kommen. Aber wir wollen dir auch danken für die vielen, vielen Gegebenheiten und Situationen, wo das wunderbar gelingt und wo etwas Tolles entsteht, weil wir uns dem Heiligen Geist öffnen und wo wir in Verbindung und tiefer Freundschaft zusammen sind. Wir loben und preisen dich dafür, dass du uns als Sünder so gebrauchst, um hier dein Reich in Pferden zu bauen. Wir loben und preisen dich dafür und danken dir, dass du jetzt gegenwärtig bist, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Amen. Wir stehen auf für die Einsetzungsworte für den Kelch. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Bund, den du durch dein Blut bewirkt hast. Wir danken dir, dass wir dir ganz nahe sein dürfen und angenommen sind als Kinder deines Vaters, weil du für uns gestorben bist. Wir danken dir für die Kraft und die Freude, die sich daraus ergibt. Wir bitten dich, dass diese Kraft und diese Freude sichtbar wird in unserem Leben, dass wir sie erfahren und dass wir so ein Licht sein können in dieser Welt für dich. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Wir wollen nun ein Lied gemeinsam miteinander hören. Es ist eine Vertonung des Glaubensbekenntnisses. Das glaube ich. Also es zeigt nochmal auf, was den christlichen Glauben im Kern ausmacht. Darauf hören wir jetzt. Ich möchte euch segnen und bitte euch, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Vortragslied. Und das Vortragslied heißt: Euer Herz erschrecke nicht. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und wir sehen uns nächste Woche dann wieder, nächsten Sonntag.